unser Mut durch diesen Erfolg steigt, je mehr wird den Fabrikanten das Herz in die Hosen fallen. Sie selbst können ihre Fabriken nicht mehr betreiben. Alles steht ihnen still. Ihr Kapital bringt keine Zinsen mehr. Ihre Kunden, welche kein Stück Ware mehr von ihnen haben können, werden ihnen untreu. Ihre Furcht, dass wir bei so großer Anzahl doch noch zu Gewalttaten übergehen, steigt mit jedem Tage. Und es ist kein Zweifel mehr, sie müssen zuletzt kapitulieren und sich auf Gnade und Ungnade ergeben. Die Löhne werden festgestellt, zu denen wir wieder die Arbeit beginnen wollten, und der Sieg ist unser. Gesagt, getan. Der Beschluss des Meetings wird allen Arbeitern mitgeteilt, und eines schönen Morgens legen alle 30.000 Wollkämmer die Hände in den Schoß, spazieren auf den Straßen umher, spielen draußen auf den Feldern und freuen sich ihres Lebens. In der Nacht wird hin und wieder eine Warnung an den Straßenecken angeschlagen, in der man allen Menschen aus anderen Industriezweigen oder einigen Trotzköpfen unter den Kämmern selbst, die sich dem Beschluss des Meetings widersetzen und die Arbeit ihrer müßigen Kameraden übernehmen wollen, geradezu droht, dass man sie in diesem Falle durchprügeln, ihre Häuser demolieren oder ihnen sonst ein Leid antun werde. Hat dieser ruhige Kampf mit den Fabrikherren einige Zeit gedauert, da schickt man an die Hauptleute eine Deputation ab und lässt sie fragen, ob man den Arbeitern nachgeben wolle. Wird dies verweigert, da entstehen nicht selten einige Zusammenrottungen vor den Palästen der Übermütigen. Ein wildes Geschrei schreckt sie nachts von ihrem Lager auf, Steine fliegen ihnen bisweilen in die Zimmer, und so setzt man unverdrossen die Agitation fort, indem man alle Mittel anwendet, die erlaubt sind und die Verbotenen so gut gebraucht, wie das in der Nähe der Polizei möglich ist. Und haben die englischen Arbeiter ihre Pläne wirklich einmal wohl durchgesetzt? Haben sie die Fabrikanten wirklich je zum Nachgeben gezwungen? In vielen Fällen ja. Aber wovon leben sie denn, wenn sie außer Arbeit sind und nichts mehr verdienen? Sie verzehren ihre kleinen Ersparnisse, sie verkaufen oder verpfänden ihre Betten, Möbel und Gerätschaften und helfen sich einander ohne Unterschied wie wahre Helden. »Wenn nun aber das Letzte verzehrt ist.« Da ziehen sie in ganzen Haufen an die Türen der Häuser vorüber und zwingen die Bewohner gewissermaßen zu Almosen. »Und ist auch das durch die Maßregeln der Polizei unmöglich gemacht und wollen die Fabrikanten noch immer nicht nachgeben?« »Nun, dann sind die Arbeiter freilich besiegt. Also, dann gerade so weit wie vorher?« Allerdings und bisweilen noch viel unglücklicher, denn nicht allein, dass es für die nächste Zeit unmöglich wird, den Fabrikanten zu imponieren und dass man sich auf Gnade oder Ungnade ergeben muss. Nein, in vielen Fällen ist es den Fabrikherren auch gelungen, in der Zwischenzeit irgendeine neue Erfindung in der Maschinerie zu machen, welche die Beschäftigung der Hände ersetzt, so dass die Arbeiter, wenn sie wirklich zu den früheren oder sogar noch zu niedrigeren Löhnen als bisher arbeiten wollten, gänzlich zurückgewiesen wurden und im tiefsten Elend umkamen. Es liegt also auf der Hand, dass die Fabrikanten einen solchen Kampf immer besser als ihre Arbeiter aushalten können. Das versteht sich von selbst. Und die meisten solcher Kämpfe nutzen also zu nichts. »Pardon, sie nutzen sehr viel, selbst wenn sie noch so unglücklich ausfielen, und die englischen Arbeiter, obgleich sie schon seit einer Reihe von Jahren die bittersten Erfahrungen machten, haben doch bis auf diesen Tag noch nicht nachgelassen, ihre Anstrengungen zu erneuern. Denn einesteils werden sie durch die Brutalität ihrer Herren zu sehr dazu herausgefordert, die Veranlassung zu einem solchen Kampfe liegt ihnen zu nahe, und andernteils wissen sie, dass das die Hauptsache, dass sich nach und nach alle Arbeiter, welche mehr oder weniger übel dran sind und der Reihe nach zu Arbeitseinstellungen gezwungen werden, sich allmählich an die Art des Kriegsführens gewöhnen, dass eine gleiche Lage und gleiche Schicksale einig untereinander machen und dass einst, Wenn der Druck der Fabrikanten durch einen schlimmen Geschäftsgang, durch Überproduktion aller Artikel, durch schlechte Ernten und andere in demselben Augenblicke eintreffende Dinge noch unerträglicher gemacht wurde, ein solcher Aufstand in solcher Masse mit so ungeheurer Energie beginnen muss, dass nicht allein dem Treiben der Fabrikanten ein Ende gemacht wird und jeder Widerstand vor dem Volke unmöglich wird, sondern eine allgemeine Umwälzung beginnt, dass von den Institutionen der Gegenwart auch kein Stein mehr auf dem anderen bleibt und unter neuen Gesetzen und Einrichtungen eine ganze Bevölkerung den ersten Schritt zu ihrer Glückseligkeit tun wird. Eduards Auge leuchtete vor Begeisterung, während er sprach. Es schien, als wenn er im Laufe seiner Rede immer größer und schöner geworden wäre. Seine riesigen Glieder überragten seine ganze Umgebung, und mit stummem Erstaunen hing die Versammlung an seinen beredten Lippen. Vor seiner Reise nach England wäre es ihm unmöglich gewesen, auch nur 3, 4 Sätze in richtiger Folge auszusprechen. Jetzt war seine Zunge gelöst. Und die Erfahrungen 2 Jahre ließen ihn nicht davor zurückschrecken, den Arbeitern seiner Heimat in entschiedener Weise gegenüberzutreten. Er hatte die Meetings der Arbeiter in England fleißig besucht, Manchester war der rechte Ort für ihn, und schon nach kurzer Zeit konnte er die Reden seiner Genossen verstehen, seine Meinungen in fremder Sprache ausdrücken und an allen Bewegungen jenes gewaltigen Volkes teilnehmen. Spielend hatte er gelernt, was unsere Zeiten bewegt. Industrie, Handel, Politik, alles war ihm gegenwärtig. Er wusste besser, wie es mit dem freien Kommerz, mit der freien Konkurrenz, mit dem Überproduzieren, mit dem Proletariat und ähnlichen Punkten aussah, wie mancher Professor seiner Vaterstadt, denn das Leben, die unmittelbare Anschauung bildete ihn heran. Ein natürliches Interesse hatte seine freien Sinne empfänglicher für jeden richtigen Eindruck gemacht, als es jenen durch das eifrigste Studieren aller Quellenschriftsteller der Welt vielleicht möglich war. Die meisten Arbeiter, welche Eduard umgaben, verstanden ihn nicht im geringsten, als er jetzt im Hofe der Fabrik zuerst wieder auftrat. Aber sie fühlten, dass ein Mensch in ihrer Nähe sei, der sie alle überrage, und wenn sie schon einen hinlänglichen Respekt vor seiner körperlichen Schönheit hatten, so überkam sie jetzt noch ein weit größerer vor dem Fluss seiner Rede, vor den lebendigen Bewegungen, mit denen er jedes Wort begleitete, vor seinem ganzen Auftreten, das in jedem Moment nur Kraft und Ernst und Entschiedenheit und einen warmen Anteil an allen Interessen der Arbeiter verriet. Während Eduard sprach, hatte die Glocke das Signal gegeben, dass die Arbeit aufs Neue zu beginnen sei. Weiber und Kinder waren schon in die Fabrik geeilt. »Wie kommt es nur, dass Eduard hübscher ist als alle anderen Leute?« fragte ein junges Mädchen das andere. »Das kommt, weil er in der Fremde gewesen ist. Also in der Fremde wird man schöner, allerdings und gescheiter dazu. Ich muss dir gestehen, es gefällt mir bei dem alten Preis nicht länger. Wie wäre es, wenn wir mit Eduard in die Fremde zurückkehrten? Wenn wir auswanderten, meinst du? Das ist es. Ich bin dabei. Ich auch. Ich tue alles, was Eduard will. Ich noch viel mehr.«
Da jagte sie der Contremaître an den Spinnhebel.
Die Männer verteilten sich ebenfalls nach allen Seiten hin.
»Eduard ist ein kluger Junge«, bemerkte ein alter Arbeiter. »Und was er von den englischen Arbeitern sagt, ist gewiss ganz richtig«, versetzte ein anderer. »Das mag wohl sein, aber es passt nicht für unser Land.« »Weshalb nicht? Wir können ebenso gut aus der Arbeit treten wie die Leute jenseits der See.«
»Es würde uns aber nichts helfen. Der Herr Preis würde sich wenig daran stören.«
»Aber die Welt sehe doch einmal, dass wir mit ihm unzufrieden sind.«
»Das ist wahr.«
»Jetzt meint jeder, der Herr Preis behandle uns so gut wie seine eigenen Kinder.«
»Das ist leider der Fall.
Wenn wir aber einmal gegen ihn aufstehen, da kommt seine Schande an den Tag.«
»Das sollte mich sehr freuen.
Ich bin jeden Tag dazu bereit, einen Spektakel anzufangen.«
»Nimm dich in Acht.
Und da Eduard die Sache am besten kennt, so werde ich tun, was er befiehlt.
Ich bitte dich, fang keine Geschichten an.
Wenn Eduard Lust hat, so wollen wir es einmal mit dem alten Preis aufnehmen.
Da hatte der letzte Arbeiter den Hof verlassen. Im Innern des Gebäudes schwirrten und summten die Räder der Maschinen, die Dampfkessel brausten und der Gesang der Kinder klang wie das Lied von Gefangenen, dumpf und traurig in den stillen Nachmittag hinaus.
Der Herr Preis aber im grünen Rock, die Mütze mit breitem Schirm auf dem Kopfe und die brennende Zigarre im Mund, sonnte sich da draußen im Garten auf der duftigen Rasenbank. Es war ihm so wohl zumute nach dem flotten Diner. Er ruhte so sanft nach den Strapazen des Lebens. Das Grunzen der Dampfmaschine, das Rasseln der Räder und das Singen der Kinder tönte durch das Laub der Bäume vernehmlich zu ihm herüber. O, süße Musik seinem Ohre! Sie wiegte ihn ein in selige Träumereien.